ARD.
Am 30. Oktober 2007 stellt sich ein Mann vor die Fernsehkameras. Es ist eine höchst umstrittene Figur. Sein Name Sepp Blatter. Der Schweizer ist damals Präsident des Weltfußballverbands FIFA. Gebannt schauen ihm Millionen von Menschen zu. In seiner Hand ein Umschlag. Er wird gleich verkünden, wo die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 stattfinden wird. Aufregung im Raum. Er zieht den Zettel raus und verkündet. Es wird Brasilien. Das zweite Mal in der Geschichte des Landes soll es also Gastgeber der gesamten Welt werden. Und die WM 2014 wird eine ganz besondere. Freunde des Wissens, als riesiger Fußballfan freue ich mich wirklich sehr zu sehen, wie viele Leute Bock auf die WM 2014 haben. Ich kann aber an der Stelle auch versprechen, die Folge wird auch für alle anderen sehr interessant, die eigentlich nicht so viel mit dem Sport am Hut haben. Wir werden nämlich über die Besonderheiten des Landes Brasilien sprechen, die diese WM sehr einzigartig gemacht haben. Wir werden Geheimnisse lüften, die lange keiner wusste. Zum Beispiel, wieso eine Stadt zu einem großen Problem wurde. Wie eine Verletzung fast alles überschattet hätte, weshalb einige damals belebte brasilianische Orte heute, Jahre später, Geisterstädte sind. Und wie der geheime deutsche Plan, die WM zu gewinnen, aufging. Du hörst Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Das Problem FIFA. Ganz zu Beginn dieser Folge müssen wir einmal schnell klären, wie überhaupt entschieden wird, in welchem Land eine Weltmeisterschaft stattfindet. Dafür müssen alle Länder, die eine WM ausrichten wollen, eine offizielle Bewerbung einreichen. Darin stehen dann Stadionpläne, Sicherheitskonzepte, finanzielle Garantien und andere Gründe, warum man ein guter Gastgeber wäre. Dann gibt es eine Abstimmung innerhalb der FIFA. FIFA steht übrigens für Fédération Internationale de Football Association. Ja, Gesundheit. Also übersetzt heißt es einfach weltweiter Fußballverband. Sie kümmern sich also um alle großen weltweiten Turniere, aber auch um sowas wie internationale Fußballregeln, Vermarktung, Werbung etc. In der FIFA gibt es jetzt 30 hochrangige Funktionäre, die bei einer Abstimmung darüber entscheiden, in welchem Land der Bewerber die WM sein wird. Ganz am Ende gibt der Präsident, wie eben gehört, damals Sepp Blatter, offiziell bekannt, wer es wird. Das passiert übrigens Jahre im Voraus, damit die Länder genug Zeit haben, Stadien zu modernisieren oder komplett neu zu bauen und auch die Infrastruktur im Land anzupassen. Weil so eine WM, die bringt ganz schön viele Menschen mit sich. 2014 in Brasilien kamen in den 1 bis 2 Monaten, die so eine WM typischerweise geht, über 1 Million zusätzliche internationale Besucher. Dafür muss man Bus, Bahn, Hotels und Gastronomie erstmal vorbereiten. Auch die nächsten Weltmeisterschaften stehen übrigens schon fest. Nächstes Jahr gibt es die erste Dreifach-WM der Geschichte. Es geht in die USA, nach Kanada und Mexiko, wobei die allermeisten Spiele, wie auch das Finale, in den Vereinigten Staaten stattfinden werden. 4 Jahre später, 2030, wird es noch etwas absurder. Die offiziellen Gastgeber werden Spanien, Portugal und Marokko sein. Es gibt aber auch zusätzliche Spiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay. Damit ist das die erste kontinentübergreifende WM. Viele Vereine, Spieler und Funktionäre haben sich darüber schon beschwert, weil man sehr, sehr weit zwischen den Spielen reisen müssen wird. Die letzte WM, die schon so zu 99% sicher steht, wird 2034 in Saudi-Arabien stattfinden. Und an der Stelle entstehen in der Öffentlichkeit immer wieder große Probleme mit der FIFA. Denn eigentlich sollten solche Abstimmungen, wo eine WM landet, ja neutral ablaufen. Die Funktionäre sollten das Land auswählen, das sie faktisch als besten Gastgeber wahrnehmen würden. Ja, eigentlich. Denn die Vergaben der WM 2018 nach Russland und 2022 nach Katar bringen dunkle Dinge ans Licht. Das FBI, also die US-amerikanische Sicherheitsbehörde, deckt einen gigantischen Skandal auf. Mehr als 40 Mitarbeiter der FIFA werden angeklagt. Telefonate und E-Mails werden dazu abgehört und dabei kommt heraus, dass sowohl Russland als auch Katar geheime Zahlungen in Millionenhöhe an die FIFA-Funktionäre gezahlt haben, um ihre Stimmen zu kaufen. Und die dunklen Machenschaften gehen höchstwahrscheinlich noch viel weiter. Auch Deutschland soll 2006 bestochen haben, um die WM ins eigene Land zu bekommen. Den Ländern ist dabei eher der kleinere Vorwurf zu machen. Sie spielen quasi das dunkle Spiel der FIFA. Ohne Kohle kein Turnier. Finde ich persönlich sehr schade. Auch die Vergabe 2014 an Brasilien ist im Nachhinein eher heikel anzusehen, vor allem weil aus mysteriösen Gründen alle anderen südamerikanischen Länder ihre Bewerbung zurückgezogen haben. Der mediale Aufschrei ist damals aber nicht so groß, weil Brasilien einfach ein unfassbar fußballbegeistertes Land ist. Und die Stimmung ist schon vor dem ersten Anpfiff am Brodeln. Nicht nur positiv. Kapitel 2: Brasilien im Fieber. Im fünftgrößten Land der Welt herrscht nach der Verkündung der Ausnahmezustand. Die FIFA verlangt Gewaltiges von Brasilien. Sie wollen 12 beeindruckende WM-Austragungsorte. Dazu renoviert das Land 6 bestehende Stadien aufwendig, darunter das legendäre Maracanã in Rio. Außerdem werden 6 weitere Fußballtempel völlig neu errichtet. Eins davon wird aufgrund seiner Lage mitten im Dschungel noch für große Probleme während der WM sorgen. Dazu gleich mehr. Das Land wird durch die WM-Vorbereitung stark gespalten. Auf der einen Seite die fußballverrückten Menschen, die sich extrem auf das Turnier freuen. Auf der anderen Seite riesige Gruppen von Demonstrierenden. Vielen Brasilianern gefällt so gar nicht, dass das Land jetzt so viel Geld in neue Stadien investiert. Vor allem, weil man es ebenfalls sehr, sehr dringend aktuell für Schulen und Krankenhäuser gebrauchen könnte. Die anhaltenden Proteste, vor allem in Großstädten wie Sao Paulo oder Rio, können damals zwar nichts am Bau der Stadien der WM ändern, dennoch sind sie ein erheblicher Faktor dafür, dass die amtierende Präsidentin zu dieser Zeit kurze Zeit später abgesetzt wird. Übrigens wird nicht nur sehr viel Geld in Fußballarenen investiert, auch werden zum Beispiel mehr als 10 Flughäfen komplett umgebaut und teils neue Terminals errichtet. Dazu völlig neue Autobahnen, Luxushotels, Attraktionen, Golfplätze, verbesserte Abwassersysteme und. Das Land wird völlig umgekrempelt. Alles für diesen Moment.
Es wird jetzt beginnen!
Dann rollt er also. Brazuca, wie der offizielle Spielball der WM 2014 damals heißt. Und Fun Fact dazu, der Ball steht damals ganz schön unter Druck. Aber warum? Weil es bei der WM 4 Jahre zuvor, also 2010, in Südafrika mit dem Spielball zu großen Problemen kommt. Der damalige Ball, Jabulani, ist eine Sonderanfertigung. Normalerweise besteht so ein Fußball aus 32 rechteckigen Paneelen, die miteinander vernäht werden. Jabulani, den seht ihr auf Foto 1 in den Shownotes, hatte aber nur 8 sehr viel größere Paneele. Jetzt denkt man erstmal, ja, Paneele hin oder her, ist doch egal. Nee, so bekommt er nämlich eine sehr viel glattere Oberfläche, die wiederum im Flug für krasse Luftverwirbelungen sorgt. Dabei konnten Schüsse in der Luft teilweise sehr unerwartet ihre Richtung verändern. Julio César, der Torwart Brasiliens, bringt es während der WM 2010 ziemlich genau in einem Interview auf den Punkt. Er sagt das, was viele denken. Er nennt Jabulani ein Zitat »billig Supermarktfußball«. Gigi Buffon, der italienische Torhüter in der Zeit, geht noch weiter. Für ihn ist es ein Albtraum für alle Torwarte. Auch Cristiano Ronaldo beschwert sich damals. Er sagt, das sei, Zitat, kein Ball, sondern ein Plastikding. Adidas steht also vor der WM 2014 enorm unter Druck. Das neue Spielgerät muss perfekt werden. Auch daher wird der Ball heimlich getestet. Zum Beispiel ein Jahr vor dem Turnier bei einem Spiel des FC Bayern Münchens in der Bundesliga. Doch aufatmen für Adidas. Der Ball des deutschen Unternehmens wird zugelassen. Brazuca rollt in allen der 64 WM-Spiele. Das Wort bedeutet auf Portugiesisch übrigens umgangssprachlich so etwas wie brasilianische Lebensfreude. Und das ist ziemlich passend, weil Brasilien gewinnt mit dem Ball das Auftaktspiel der WM 3:1 gegen Kroatien. Und in den restlichen ersten Spielen soll es bereits zu krassen Überraschungen kommen. Kapitel 3: Die Vorrunde. Ganz zu Beginn der Weltmeisterschaft 2014 gibt es bereits einen ersten unumstrittenen Star. Und es ist er hier. Ja, ein Spray. Und es revolutioniert damals die Fußballwelt. Erstmals international eingesetzt wird es in Brasilien, das sogenannte Vanishing Spray oder auch Freistoßspray genannt. Es dient dazu, dass der Schiri den Ball und die Mauer ganz klar auf dem Rasen markieren kann. Da wird er kurz mal zu so einem Graffiti-Künstler. Damit soll gewährleistet werden, dass weder der Schütze illegalerweise den Ball oder die Mauer sich selbst im Abstand verändern kann. Für alle, die nichts mit Fußball am Hut haben, haben wir als Foto zweimal das Spray im Einsatz in die Folgenbeschreibung gepackt. Es verschwindet übrigens nach 1-2 Minuten wieder von alleine durch so eine spezielle chemische Kombination. Und genau diese Chemie wird auch zum ersten großen Drama der WM 2014. Denn viele Profis beklagen sich damals, dass es die Schuhe kaputt macht. Einige Schiedsrichter sind im Einsatz nämlich ziemlich rabiat. Und wenn ein Spieler im Weg steht, wo sie gerade ihre Linie ziehen, dann wird auch schon mal ein Fuß mit eingesprayt. Angeblich soll es auch zu Verätzungen an der Haut gekommen sein. Dafür gibt es aber keinerlei Beweise. Doch mit der Zeit gewöhnen sich alle Beteiligten daran. Heute gehört das Vanishing Spray zum absoluten Fußballalltag. In der Vorrunde wird logischerweise auch jede Menge Fußball gespielt. Die erste große Überraschung gibt es damals rund um den amtierenden Weltmeister. Spanien. Und das Land dominiert vor der WM 2014 wirklich alles. 2008 werden sie im Finale gegen Deutschland Europameister, 2 Jahre später in Südafrika mit dem Flatterball Jabulani Weltmeister und obendrauf 2012 nochmal Europameister. 3 riesige Turniere in Folge gewinnt die spanische Elf. Auch daher gelten sie 2014 in Brasilien als absoluter Titelfavorit. Doch nach nur 3 Spielen heißt es:
Der 18. Juni 2014 wird in die spanischen Geschichtsbücher eingehen. Schon nach 2 Spielen das Vorrunden aus.
Und damit teilen sie ein fast gruseliges Schicksal. Eine Art Weltmeisterfluch, der im Jahr 1998 beginnt. Damals gewinnt Frankreich die WM. 4 Jahre später scheiden sie in der Vorrunde aus. 2006 gewinnt Italien. 2010 Vorrunden aus. 2010 gewinnt Spanien. 4 Jahre später, wie wir gerade gehört haben, aus in der Vorrunde. Und 2014 gewinnt Deutschland die WM. 2018, ihr ahnt es, fliegen wir in Russland in der Vorrunde raus. Erst Frankreich, das 2018 die WM gewinnt, schafft es 2022 die Vorrunde zu überstehen. Ja, und wer aufgepasst hat, auch 2002 gab es den Fluch wohl nicht. Aber trotzdem irgendwie spannend zu sehen. Nachdem Spanien also 2014 ausscheidet, gibt es in Brasilien nur noch 5 Mannschaften, denen man den Titel so richtig zutraut. Argentinien, Deutschland, Frankreich, das brasilianische Gastgeberland und Italien. Doch auch die Italiener sollen direkt so richtig ins Schwitzen kommen. Und das ist wortwörtlich gemeint. Erinnert ihr euch an das Dschungelstadion, von dem ich am Anfang sprach, das für große Probleme gesorgt hat? Lasst uns mal hinspringen. Die besagte Arena befindet sich in Manaus. Und das ist eine ganz besondere brasilianische Stadt, denn sie liegt direkt am Amazonas, mitten im Dschungel. Kein anderes Stadion befindet sich im Urwald und das hat eigentlich einen guten Grund, der normalen Fußball eigentlich unmöglich macht. Auch die Trainer wollen damals auf keinen Fall in Manaus spielen und dennoch erwischt es natürlich Mannschaften. Aus Fußballspielen wird hier eine Saunaschlacht. Durch die tropischen Bedingungen des Dschungels herrschen hier während der Spiele teilweise über 40 Grad und bis zu 100% Luftfeuchtigkeit. Dadurch werden die Spieler völlig überfordert. Man kann nicht mehr normal schwitzen. Unser körperliches Kühlsystem fällt dadurch aus. Stellt euch ein Badezimmer vor, in dem sehr lange sehr heiß geduscht wurde und die Fenster nicht geöffnet. In diesem Raum 90 Minuten Leistungssport machen, das ist eine Grenzerfahrung. Italien, England und Portugal haben damals als Favoriten im Turnier Spiele in Manaus. Keine der Mannschaften übersteht die Gruppenphase. Es ist sowas wie der Fluch von Manaus. Das Teilnehmerfeld wird dadurch immer dünner. Nur noch ein paar wenige Mannschaften kämpfen im heißen brasilianischen Sommer in der K.O.-Phase um den Titel. Kapitel 4: Die Finalrunde. Das Achtelfinale läuft damals weitestgehend ohne Überraschungen ab. Daher sind wir nun im Viertelfinale nur noch 8 Mannschaften von anfangs 32. Und direkt im allerersten Viertelfinalspiel soll es zu einer schlimmen Szene kommen. Die Gastgeber Brasilien empfangen Kolumbien. 2 der besten Zehner, also Spielemacher des Turniers, gegeneinander. James Rodriguez gegen Neymar. Gegen Ende des Spiels noch alles offen. Brasilien führt zwar 2-1, doch Kolumbien immer wieder mit Chancen. Dann die 86. Minute. Nach einer Ecke für Brasilien kommt Neymar an den Ball und wird sehr, sehr hart gefoult. Auch die deutschen Experten sind schockiert. Kolumbiens Zuniga springt Neymar
mit dem Knie voran in den unteren Rücken.
Dieser schreit vor Schmerz. Er muss mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Jetzt muss man dazu sagen, dass Neymar damals bekannt dafür ist, aus einer Berührung oder aus einem Foul schauspielerisch ein bisschen mehr zu machen. Doch nicht dieses Mal. In Untersuchungen kommt heraus, dass der Tritt ihm seinen 3. Lendenwirbel gebrochen hat. Und es wird noch heftiger. Die Ärzte bestätigen, Neymar hat unglaubliches Glück gehabt. Wäre der Impact 2 Zentimeter höher gewesen, hätte sein Rückenmark schwer getroffen werden können. Das hätte unter Umständen zu einer dauerhaften Lähmung führen können. Brasilien gewinnt also das Spiel, verliert aber Neymar für das restliche Turnier. Und das wird gleich noch sehr relevant. Die anderen Viertelfinalbegegnungen enden ohne Überraschung. So stehen die beiden Halbfinalspiele fest. Die letzten vier Mannschaften. Deutschland gegen Brasilien und Argentinien gegen die Niederlande. Die niederländische Mannschaft steht damals übrigens auch dank eines genialen Schachzugs ihres Trainers Louis van Gaal im Halbfinale. Im Viertelfinale kommt es gegen Costa Rica nämlich zum Elfmeterschießen. Und ganz kurz bevor das passiert, wechselt van Gaal seinen Torwart. Der kommt quasi kalt ins Spiel, noch keine einzige Ballberührung und hält einfach so zwei Elfmeter. Bringt damit die niederländische Mannschaft ins Halbfinale. Jetzt das Krasse. Im Halbfinale kommt es zwischen Argentinien und der Niederlande wieder zum Elfmeterschießen. Und wieder will van Gaal spät wechseln. Doch es gibt ein Problem. Er hat alle seine erlaubten, damals drei, Auswechslungen schon durchgeführt. Die Niederlande verlieren. Argentinien kommt ins Endspiel. Gegen den Gewinner aus Brasilien gegen Deutschland. Und dieses Spiel, dieser Tag, soll in die Geschichtsbücher eingehen. 8. Juli 2014 in Belo Horizonte. Die Stimmung ist elektrisch an diesem Tag. Es ist die Wiederauflage des WM-Finals 2002. Damals, als Deutschland sehr bitter mit 2-0 verliert. Die brasilianischen Fans sind schon vor Anpfiff sehr heiß. Sie können das erste Land dieses Jahrtausends werden, das bei einer Heim-WM den Titel holt. Entsprechend euphorisiert geht das Team ins Spiel, das leider, wie gehört, ohne den verletzten Superstar Neymar auskommen muss. Auch das deutsche Team ist bis in die Haarspitzen motiviert und wir könnten es jetzt für alle, die das Spiel noch nie gesehen haben, sehr, sehr spannend machen. Wir machen es aber so.
Ist voll Schölle. 7:0.
Deutschland schlägt Brasilien mit 7:1. Es ist die höchste Niederlage für das Land jemals. Die Südamerikaner haben bis dato noch nie mit mehr als 4 Toren Unterschied verloren. Im gesamten Stadion brechen diverse Fans in Tränen aus. Damals geht vor allem ein Foto um die Welt. Es zeigt den Brasilianer Clovis Acosta Fernandes. Und das ist eine Geschichte, die in mir, auch in der Recherche, immer wieder Gänsehaut und ein paar Tränen auslöst. Ich habe euch sein Foto als Bild 3 in die Beschreibung gepackt. Der damals 59-jährige Brasilianer reist in seinem Leben zu jeder WM, um sein Team anzufeuern. Er trägt dabei immer seinen kleinen blauen Brasilienhut und eine WM-Trophäe in den Händen. Nach der 1:7 Niederlage sieht man ihn auf der Tribüne, den Pokal fest umklammert und Tränen in den Augen. Trotz seiner unendlichen Trauer überreicht er den Pokal an eine junge deutsche Frau mit den Worten: "Nimm ihn mit ins Finale, ihr habt's verdient. Glückwunsch." Es ist Clovis' letzte WM. Ein Jahr später, 2015, stirbt er an einer langwierigen Krankheit. Sein Bild und seine Geste bleiben unsterblich und für immer in Erinnerung. Ebenso wie diese damalige deutsche Mannschaft. Kapitel 5 – Das Geheimrezept. Deutschlands Erfolg 2014 ist damals alles andere als Zufall. Es ist mehr eine taktische Meisterleistung und sie beginnt im Jahr 2000. Damals gibt es nämlich eine Revolution. Viele deutsche Vereine gründen Jugendleistungszentren, also spezielle Abteilungen, die nichts anderes tun sollen, als vielversprechende jüngere Spieler zu entwickeln. Aus diesen deutschen Akademien gehen Spieler wie Manuel Neuer, Mats Hummels, Thomas Müller, Mario Götze, Toni Kroos oder Jerome Boateng hervor. Es sind bei der WM die jungen Wilden. Unglaublich viel Talent, unglaublich viel Ehrgeiz, aber noch nicht so viel Erfahrung. Um das auszugleichen, erweitert der damalige deutsche Trainer Jogi Löw die Mannschaft um erfahrene Führungsspieler wie Miro Klose, Philipp Lahm, Basti Schweinsteiger oder Lukas Podolski. Es ist die perfekte Kombination. Spieler wie Poldi oder Müller bringen noch so eine Portion Quatsch mit, also sie sorgen für eine gute Stimmung in der und auch um die Mannschaft. Doch trotzdem sind alle auch sehr fokussiert. Und das alles führt die DFB-Elf ins Endspiel. Auch diese Begegnung ist eine Wiederauflage. Es kommt erneut zum Duell mit Argentinien und Lionel Messi. Vor dem Spiel schätzen die meisten Experten das Match 50-50 ein. Es gibt keinen deutlichen Favoriten. Im Stadion auch daher eine brennende Energie. Und so wird am 13. Juli 2014 um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Das Finale beginnt zögerlich. Deutschland hat viel den Ball, Argentinien lauert auf Konter. Und sie verteidigen sehr aggressiv. Vor allem Basti Schweinsteiger bekommt einiges ab. Kein Spieler soll in diesem Spiel so viel gefoult werden wie er. Dann die erste Schrecksekunde. In der 17. Minute liegt ein deutscher Spieler auf dem Rasen. Er bewegt sich kurz nicht. Auch dem Kommentator Tom Bartels fällt es auf.
Kramer hat einen Schlag mitbekommen eben bei dem Duell.
Chris Kramer steht zwar wieder, aber er hat einen sehr heftigen, unabsichtlichen Schlag mit der Schulter ins Gesicht bekommen. Er ist sichtlich benommen. Was viele damals nicht wissen, er erleidet dabei eine heftige Gehirnerschütterung. Er ist ziemlich benebelt. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Ich hatte mal eine Gehirnerschütterung in meinem Leben und das fühlt sich so merkwürdig an. Vor allem, weil man teilweise nicht mehr kontrollieren kann, was man redet. So geht es damals wohl auch Kramer. Der italienische Schiedsrichter Rizzoli erzählt nach dem Spiel, dass Kramer nach dem Zusammenstoß zu ihm kam und gefragt hat, Schiri, ist das hier das WM-Finale? Rizzoli weiß damals gar nicht, wie er reagieren soll und Kramer fragt ihn nochmal, Zitat, ich muss das wirklich wissen. Der Schiedsrichter warnt daraufhin Basti Schweinsteiger, der zusammen mit Jogi Löw für Kramers Auswechslung sorgt. Und der nächste deutsche Schreckmoment soll nicht lange auf sich warten lassen. Minute 30.
Messi gegen Boateng, hat er super gemacht. Lavezzi!
Flanke Lavezzi, Tor Higuain, 1-0 Argentinien. Aber...
Abseits, abseits, das ist abseits. Das tut zählt nicht.
Abseits. Glück gehabt. Weiter 0-0. Und dann... passiert lange nichts. Nicht falsch verstehen, es ist ein absurd intensives Spiel. Argentinien ist auch die bessere Mannschaft, haben ein, zwei vielversprechende Abschlüsse. Aber kritische Strafraumszenen bleiben sonst weitestgehend aus. Nach 90 Minuten steht es weiter 0-0. Tom Bartels fasst es beim Abpfiff zusammen.
Und jetzt heißt es Luft holen.
Verlängerung. Nochmal 30 Minuten Spannung. Wer wird Weltmeister? Direkt in der 91. Minute dann die Riesenchance für Deutschland. Götze auf...
Und Schürrle! Nein!
Es ist so brutal intensiv damals und auch ich halte es jetzt nicht mehr aus. Wir springen in die alles entscheidende 113. Minute. Und auch hier bekomme ich immer Gänsehaut. Eben war es noch Götze auf Schürrle. Und hört jetzt einfach selbst. Ein Angriff über die linke Seite.
Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Gekommen, dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. Irre!
Schürrles perfekte Flanke auf Götzes Brust, der pflückt ihn runter und schließt mit links ab. Dieser Mario Götze, der erst Ende des Spiels überhaupt eingewechselt wurde. Damals noch mit den legendären Worten von Trainer Löw, der zu ihm gesagt hat, Zitat, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Das ist ihm in seiner gesamten Karriere zwar eher nicht gelungen, aber in diesem Spiel schon. Und ein paar Minuten später ist es dann soweit.
Jetzt ist es verbracht! Ja! Ja! Und nochmal ja!
Deutschland ist Weltmeister. Das vierte Mal in der Geschichte unseres Landes. Es ist ein Sommermärchen. Tagelange Ausnahmestimmung. Dank des goldenen Treffers von Mario Götze. Boah, und das ist wirklich einfach immer wieder unfassbar intensiv erneut zu erleben. Heute also mit etwas Gänsehaut. Die Zusammenfassung. Nach vielen Schlagzeilen und Protesten rund um die FIFA und ihre WM-Vergaben freut sich dennoch ein Großteil der brasilianischen Bevölkerung über das Turnier im eigenen Land. Stadien werden dazu neu errichtet und alles für die unzähligen Gäste vorbereitet. Das Turnier startet mit Überraschung, wie dem Ausscheiden des amtierenden Weltmeisters Spanien. Dazu gibt es Traumtore und intensive Emotionen auf und neben den Plätzen. Doch die Heim-WM wird für Brasilien im Halbfinale zu einem kleinen Albtraum. Deutschland gewinnt mit 7-1. Es ist eine vernichtende Pleite für die Gastgeber. Doch es führt auch dazu, dass sie unserer Mannschaft im Finale die Daumen drücken. Und es soll tatsächlich klappen. Nachdem Deutschland bei der WM 2010 Dritter wird, gewinnt sie jetzt im Jahr 2014 den goldenen Pokal. Das gesamte Land wird zur Partymeile. Nächtelang wird gefeiert. Es ist ein unvergesslicher Sommer. Und zur gesamten Wahrheit muss man noch eine Sache festhalten. Denn die WM wird für Brasilien mit einem hohen Preis einhergehen. Viele der Stadien, die sie auf Zwang der FIFA bauen mussten, sind heute Geisterorte. Aus finanziellen Gründen können sie einfach nicht weiter genutzt werden. So auch die Sauna von Manaus. Sie dient heute teilweise als Busparkplatz. Freunde des Wissens, ich hoffe, dass auch alle Nicht-Fußball-Fanatiker etwas Spaß mit dieser Folge hatten. Also ich persönlich war sehr glücklich. Und ich habe euch ja noch einen Gast versprochen. Er hat sich euren Fragen gestellt. Es ist ein sowas von überragender Typ. Marcel Schuhn, Fußballprofi. Aktuell erster Torwart beim Zweitligisten Darmstadt 98. Er hat mit den Lilien auch schon in der ersten Liga gespielt. Er ist eigentlich gelernter Bankkaufmann, hat dann seinen Sportfachwirt gemacht und neben seiner Fußballkarriere noch ein BWL-Studium abgeschlossen. Wenn ich mit ihm schreibe, nenne ich ihn auch deshalb immer nur Maschine. Und ich glaube, das passt ganz gut. Wir gehen also direkt rein. Eure Fragen an einen Fußballprofi. Frage 1 kommt von Ben. Bist du vor einem Spiel aufgeregt? Und Schuhn erklärt, dass das mit der Vorbereitung zu tun hat.
Wenn ich alles abtrainiert habe, mich gut vorbereitet habe auf den Gegner, auf all das drumherum, auf den Platz und was dazugehört, ist die Aufregung eigentlich mittlerweile nicht mehr so groß wie früher.
Die zweite Frage ist von Greta Luisa. Sie möchte wissen, ob man sich bei einem sehr, sehr stark geschossenen Ball auch schon mal die Hand brechen kann. Und Schuhs klare Antwort, ja.
Ist mir auch schon passiert. Mein werter Freund Tim Skarke, der jetzt bei Union Berlin spielt, hat mir damals mal das Handgelenk gebrochen bei einem Schuss. Ich war aber ein bisschen mit dran schuld, weil ich mich bei einer Übung nicht richtig konzentriert habe und so mein Handgelenk locker war. Und dann war tatsächlich der Schuss so feste, dass Elle und Speiche gebrochen waren. Deswegen liebe Grüße nach Berlin. Es kann passieren.
Schuh fällt damals übrigens für 10 Wochen aus. Aber er nutzt die Zeit ohne Fußball sinnvoll, weil er kümmert sich um ein kleines Problem, das er hat. Er spielt nämlich regelmäßig vor 50.000, 60.000 Zuschauern, wo die Stimmung auch schon mal sehr, sehr laut werden kann. Da kann man dann als Torwart lange rufen, das hört keiner.
Auf Schalke in Hamburg oder so brauchst du halt nicht kommunizieren und ich habe einen sehr, sehr schrillen, besonderen Pfiff, ne, den vor allen Dingen meine Vorderleute und Verteidiger kennen, wenn irgendwas wichtig ist. Und das habe ich damals tatsächlich in der Zeit gelernt, als ich geschuftet habe, mein Handgelenk wieder hinzubekommen.
Es ist einfach ein geiler Typ. Die vorletzte Frage kommt von Mats. Was war dein schönster Trikottausch? Und Schuh hat tatsächlich das Trikot eines 2014er Weltmeisters zu Hause.
Also den besondersten Trikottausch, den ich hier hatte, war mit Manuel Neuer. Als wir mit Darmstadt in München gespielt haben, hatte er sein Comeback nach seiner Verletzung, wo er mir sein Trikot nicht geben wollte, was ich aber auch verstehen konnte. Und dann im Rückspiel haben wir das Trikot getauscht. Ja. Ich habe meinem kleinen Sohn das Trikot dann gegeben, der hat es angezogen, sah natürlich sehr, sehr lustig auch aus. Und das war für mich der schönste Trikottausch.
Die fünfte und letzte Frage kam auch sehr oft, unter anderem von Mara auf Instagram und unter der Folge auf Spotify von Levin. Was essen Fußballprofis?
Ob es Vitamin C ist, ob es ganz, ganz wichtig Omega-3-Fettsäuren sind, ob aktuell Vitamin D3K2 ist, weil die Sonne ja nun mal nicht so da ist. Also all diese Thematiken, damit der Körper funktioniert, was ich aber auch jedem privat empfehlen würde.
Zur Ernährung und Nahrungsergänzungsmitteln können wir übrigens auch gerne mal eine eigene komplette Folge machen. Damit beschäftige ich mich persönlich auch aktuell sehr, sehr viel. Jetzt war es das aber erstmal mit euren Fragen an einen Fußballprofi. Marcel oder auch Schuh, wie er viel genannt wird, auch von mir, ist übrigens auf dem Podcast aufmerksam geworden. Also er hat mir quasi damals deshalb geschrieben. Wenn ihr ihm also ein paar nette Worte ausrichten wollt, schreibt sie gern in die Kommentare. Gut möglich, dass er es dann sieht. Ihr könnt ihm übrigens auch auf Instagram folgen. Da heißt er Schuh93. Also Schuh wie das Ding, was man am Fuß hat. Sein Profil ist auch in den Shownotes verlinkt unter Punkt 4. Und tatsächlich hattet ihr gar nicht so viele Fragen dieses Mal zur letzten Folge. Nur eine ist mir aufgefallen, die ich gerne noch beantworten würde. Sie kam von Ellie. Sie schreibt, kurze persönliche Frage wegen der Altersumfrage aktuell. Was war denn deine Erwartung, Johnny, welche Altersgruppe den Mega-Podcast hört? Also erstmal danke für das Kompliment, Ellie. Und tatsächlich hatte ich wirklich gar keine Erwartung. Ich habe einfach so die aktuellen Hörerstatistiken gesehen und die sind verrückt, weil im Durchschnitt hören momentan eine neue Folge etwa 250.000 Menschen. Und da habe ich mich gefragt, so, Alter, eine Viertelmillion Menschen hören das hier? Wie sehen die wohl alle aus? Also vor allem sind die gleich alt oder hören unterschiedliche Generationen auch mal zusammen. Und das Ergebnis hat mich so glücklich gemacht. Wir haben eine so coole Verteilung. Rechnet man alle Stimmen der Umfragen auf Spotify und Instagram zusammen, dann sehen wir, dass der Großteil von euch zwischen 12 und 18 Jahren alt ist, direkt danach auch sehr viele zwischen 18 und 30 sind und auch größere Teile entweder unter 12 oder älter als 30, 40 und 50 sind. Okay, das waren jetzt sehr viele Zahlen. Zusammengefasst sind aus allen Altersgruppen richtig viele Leute jede Woche hier mit dabei. Und das macht mich und natürlich das gesamte Team unfassbar glücklich, dass wir über so große Altersspannen hinweg etwas zusammen machen, zusammen lernen, gemeinsame Themen haben. Wir haben Nachrichten bekommen, dass Eltern zusammen mit ihren Kindern diese Folgen hören. Was ist das für eine wunderschöne Kombination? Das ist richtig, richtig schön. Vielen Dank dafür. So, das war's jetzt aber wirklich mit Folge 25. Schreibt auch gern mal in die Kommentare oder als Nachricht, ob euch das mit einem Experten gefallen hat. Vielleicht hören wir Schuh ja auch irgendwann nochmal hier. Damit jetzt aber raus mit euch in die Woche. Neue Abstimmung mit 6 Themen ist am Start. Ihr kennt das Spiel, ihr könnt euch die nächsten 2 Folgen aussuchen. Wir hören uns also nächsten Sonntag wieder um 23.59 Uhr. Ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.